Werbung.
At Avocado, we know that not all mattresses are created equal. While other beds trap heat, ours sets it free. Made without polyurethane foams and crafted with natural latex, cotton, and wool. Breathable, comfortable, and supportive. No overheating, just clean, organic sleep that performs. Save 15% on our award-winning mattresses this July 4th sale. Avocado, celebrate organic. Shop at avocadomattress.com or leading retailers nationwide.
Warning, the following ZipRecruiter radio spot you are about to hear is going to be filled with F-words.
When you're hiring, we at ZipRecruiter know you can feel frustrated, forlorn even, like your efforts are futile, and you can spend a fortune trying to find fabulous people, only to get flooded with candidates who are just fine. Fortunately, ZipRecruiter figured out how to fix all that. And right now, you can try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. With ZipRecruiter, you can forget your frustrations because we find the right people for your roles fast, which is our absolute favorite F word. In fact, 4 out of 5 employers who post on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day.
Fantastic.
So whether you need to hire 4, 40, or 400 people, get ready to meet first-rate talent. Just go to ZipRecruiter.com/zip to try ZipRecruiter for free. Don't forget, that's ZipRecruiter.com/zip. Finally, that's ZipRecruiter.com/zip.
Werbung Ende.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit an Bord seid zu einer neuen Folge Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, ich hatte eine äußerst ruhige Woche. Kein Telefonterror von Peter, weil du hattest erst die Männergrippe, ganz schlimm. Da ging dann in Leipzig bei unserem Auftritt vor 2 Wochen die Stimme komplett flöten. Und jetzt Phönix aus der Asche, du bist wieder topfit.
Ja, weil am kommenden Sonntag steht ja unsere 2. Bühnenshow an in Reda-Wiedenbrück, 19 Uhr in der Stadthalle. Und bis dahin ist meine Stimme noch die fehlenden 10%.
Ja, so ein bisschen Feinschliff muss noch. Also ja, so leichtes Kieksen haben wir noch.
Ja, die Nase ist noch ein bisschen im Weg, aber es wird besser. Und Sonntag, wer noch Lust hat, ist herzlich eingeladen und es gibt noch Karten, auch an der Abendkasse, also für die ganz kurz Entschlossenen. Kommt gerne vorbei, damit wir zahlreich unsere treuen Hörer begrüßen dürfen. Jetzt kommen wir zu unserem heutigen Fall und der startet wieder mal mit einer Hörermail, diesmal von Jens. Und Jens schreibt uns:
Hallo an alle Podcast-Beteiligte. Seit Anbeginn höre ich jetzt schon den Podcast und wiederholt wird dargelegt, dass beispielsweise der Haftpflichtversicherer des Krankenhauses oder die Versicherung zahlen musste. Das heißt ja, dass die Ärztin, der Arzt haftpflichtversichert ist oder sein dürfte. Und das heißt ja auch, dass jemand zuvor Prämien oder Beiträge an die Versicherung zahlen musste. Wenn jetzt eine Versicherung zahlen musste, holt sich diese auch nach einem festgestellten Behandlungsfehler mal im Rahmen einer Regressforderung das Geld beim Verursacher zurück? Frage 1. Und muss ein Versicherungsnehmer auch mal mit steigenden Beiträgen rechnen? Wenn jemand auffällig oft in Behandlungsfehler verwickelt ist, kann man diesen dann als Versicherer auch ablehnen? Oh Gott, das sind ja Fragen über Fragen hier vom Jens. Es geht auch noch weiter. Stehen Ärztinnen, Ärzte, Krankenhäuser in solchen Fällen auch mal auf Negativlisten? Beispielsweise nach groben Fehlern im Gegensatz zu eher fahrlässigen Fehlern. Jens schreibt, mir ist klar, dass wir nicht im Strafrecht sind und fehlverursachende Personen bei fehlendem Vorsatz nicht bestraft werden. Aber hat das Fehlverhalten auch mal andere Konsequenzen? Würde mich freuen, sollte mein Anliegen zur Sprache kommen. Jens, den Wunsch haben wir dir schon mal erfüllt. Oh Gott, wo willst du anfangen, Peter? Das sind so viele Fragen.
Ja, Jens stellt da wirklich sehr, sehr gute und völlig berechtigte Fragen, die immer wieder aufkommen. Ist es nicht so, dass wenn die Versicherung des Arztes, des Krankenhauses in einem Verfahren Schadensersatzansprüche befriedigen musste, dass die Versicherung dann Regress nehmen kann beim Schadensverursacher? Das ist nicht möglich. Ihr kennt das vielleicht von der Kfz-Haftpflichtversicherung. Die zahlt dann, aber kann nicht Regress nehmen. Aber was kann die Folge sein? dass man höhere Prämien zahlen muss. Und das gibt es auch im Bereich des Arzthaftungsrechts. Also da gibt es unterschiedliche Verträge. Es gibt aber auch diese Malusverträge. Das heißt also, wenn eine bestimmte Anzahl von Fällen in einem Jahr vorkommt, dann kann man im Folgejahr höher gestuft werden und muss höhere Prämien zahlen als Versicherungsnehmer, sei es als Arzt oder sei es als Klinikträger. Also man muss schon darauf achten, dass man nicht allzu viele Fälle hat. Und es ist auch so, dass wenn auffällig viele Behandlungsfehler vorkommen, dass der Versicherer das Versicherungsverhältnis kündigt. Wir hatten auch schon die Fälle, wo es keinen Versicherer dann gab für eine gewisse Zeit, weil das Krankenhaus beispielsweise keinen gefunden hat oder die Prämien so hoch waren und sich das Krankenhaus das nicht leisten konnte. Und dann musste in den Fällen der Krankenhausträger selber den Schaden ausgleichen und blieb dann auf den Kosten sitzen. Also das ist ein sehr, sehr großes Problem. Das hatten wir auch bei den Hebammen, bei den freien Hebammen, die dann horrende Beträge zahlen mussten, um ihre Praxis überhaupt noch versicherungsmäßig abgedeckt ausüben zu können. Und das ist ja für viele, gerade Hebammen, ein sehr, sehr großes Problem. Ist aber auch ein Problem für Kliniken, die über Geburtsschadenabteilungen verfügen, weil da sind die Prämien auch sehr, sehr hoch. Und manche mussten wirklich diese Abteilungen schließen, weil sich das schlichtweg nicht mehr leisten konnten, die Prämien zu bezahlen, weil sie schon etliche Fehler vielleicht in der Vergangenheit hatten, die Prämien so hoch waren, dass man sagen musste, nein, diesen Zweig, den können wir nicht weiter aufrechterhalten. Das ist also leider in der Praxis doch mitunter der Fall.
Dann möchte ich ja jetzt noch ganz gerne wissen, ob es Negativlisten gibt, wo dann eben Ärztinnen, Ärzte oder Krankenhäuser aufgeführt sind, die schon relativ oft mit Behandlungsfehlern in Verbindung waren.
Ja, bei den Versicherern gibt es diese Listen sicherlich. Die schauen sich ja auch die Vorgeschichte an. Ja, intern. Die Historie. Man fragt ja dann, wer war Vorversicherer? Und dann muss man ja die Versicherungsfälle mitteilen. Das ist beim Haftpflichtversicherer, beim Privathaftpflichtversicherer bei uns allen ähnlich. Da wird geguckt, hatte man vorher einen, ja, und dann auch schon dreimal der Teppich abgebrannt. Und jetzt haben wir wieder einen Fall mit einem abgebrannten Teppich. Das stinkt doch zum Himmel. Also die schauen schon nach den Vorversicherungen und das ist in dem Bereich auch so.
Die nächste Frage von Jens, das Fehlverhalten von Ärztinnen, Ärzten und so weiter auch mal andere Konsequenzen hat.
Ja, wir haben so eine Dreigliedrigkeit. Wir haben ja einmal das Zivilrechtliche, dass man zivilrechtlich haftet, Schmerzensgeld, materieller Schadensersatz. Mitunter die strafrechtliche Verantwortung des Einzelnen und wir haben auch möglicherweise berufsrechtliche Konsequenzen. Das überprüft wird, kann der Arzt, die Ärztin mit irgendeiner berufsrechtlichen Maßnahme bis hin zum Entzug der Approbation belegt werden. Das gibt es natürlich auch. Also diese drei Stränge werden mitunter in Fällen auch insgesamt verfolgt.
Also lieber Jens, du hast die Gunst der Stunde genutzt und einfach mal ein Fragenfeuerwerk abgefeuert und hast von Peter jede Menge Antworten gekriegt. Jetzt steigen wir aber ein in unseren Fall.
Jetzt steigen wir ein in den Fall, woher kommt die Delle?
Ja, und bei diesem Fall heute bin ich sehr gespannt, wie viele von euch gleich denken werden, oh, ja, das hatte ich auch schon mal. Oder, oh, das habe ich jetzt gerade. Denn heute startet unsere Geschichte mit einem Tennisarm. Peter, ich kenne dich, du hast direkt den Fachbegriff für uns. Wir wollen ja auch immer was dazulernen.
Beim Tennisarm sprechen die Mediziner von einer Epicondylitis humeri radialis. Manche sagen auch Tennisellenbogen, was es auch ein Stück weit genauer trifft. Denn darunter versteht man eine schmerzhafte Überlastung der Sehnenansätze der Unterarmstreckmuskeln an der Außenseite des Ellenbogens.
Und das ist ein Thema bei Anke. Sie ist 41 Jahre alt, als sie zum ersten Mal merkt, dass da was nicht stimmt im Arm. Schleichend zieht ein Ziehen in ihren linken Ellenbogen ein. Erst nur bei Belastung, dann aber auch im Ruhezustand. Alltägliche Bewegungen wie eine Kaffeetasse anheben, eine Tür öffnen, eine Einkaufstasche tragen, werden plötzlich sehr unangenehm und dann auch sehr schmerzhaft. Im September 2015 sitzt sie schließlich im Behandlungszimmer ihres Hausarztes und von ihm bekommt sie dann auch die Diagnose Tennisarm. Den hatte ich auch schon mal. Bei mir wird es tatsächlich auch am Tennisspielen gelegen haben. Wir hatten da, weiß ich noch mal, eine ziemlich harte Saison. Da hat es mich wirklich erwischt mit dem Tennisarm. Anke allerdings, die hat in ihrem Leben noch niemals nie an einen Tennisball geschlagen.
Ja, das ist gar nicht so ungewöhnlich, weil der Begriff Tennisarm führt ein Stück weit in die Irre. Mit Tennis hat das Ganze meistens gar nichts zu tun. Es ist eine Überlastung der Sehnenansätze am Ellenbogen, ausgelöst durch immer wiederkehrende, oft ganz alltägliche Bewegungen. Tippen, heben, drehen. Beispielsweise leiden Büroangestellte, die viel schreiben müssen, häufig unter einem Tennisellenbogen. Etwa 2 von 100 Deutschen haben mit einem Tennisarm zu kämpfen. Meistens macht er sich im mittleren Lebensalter bemerkbar.
Da würde ich jetzt auch Anke mit ihren 41 Jahren einsortieren. Und ihr Arzt entscheidet sich für eine schnelle Lösung, eine Kortisonspritze. Kann man machen und bei Anke lassen die Schmerzen auch schnell nach. Fast 3 Monate lang fühlt sie sich besser. Fast so, als sei das Problem gelöst. Aber es ist nur eine Pause. Denn die Schmerzen kommen zurück und noch stärker und hartnäckiger als vor der Kortisongabe. Also da sind jetzt ganz klassisch die Symptome bekämpft oder betäubt worden. Da hätte es doch bestimmt noch Alternativen gegeben.
Ja, oder zumindest zusätzliche Maßnahmen. Die Tennisarmbehandlung ruht auf mehreren Säulen. Im Wesentlichen sind das Schonung, spezielle Dehn- und Kräftigungsübungen und ja, auch Medikamente. Darüber hinaus werden viele Therapien angeboten, deren Wirksamkeit jedoch nicht immer unbedingt erwiesen ist. Sie werden daher in der Regel von der Krankenkasse auch nicht bezahlt, sondern gehören zu den sogenannten IGE-Leistungen. Das sind die individuellen Gesundheitsleistungen und deren Kosten tragen die Patienten selbst. In seltenen Extremfällen kann auch eine Operation nötig sein.
Ankes Hausarzt entscheidet sich für eine weitere Injektion an dieser Stelle. Es gibt wieder Cortison für sie, wieder Hoffnung auf schnelle Besserung. Parallel wird noch eine andere Ursache abgeklärt. Anke hatte nämlich vor einigen Jahren eine Operation an der Halswirbelsäule. Bandscheibenvorfall, Höhe C5-6. Ja, möglicherweise könnten ihre Schmerzen damit zusammenhängen. Anke wird an eine neurochirurgische Praxis überwiesen und dort gründlich untersucht. Das Ergebnis ist eindeutig. Die Halswirbelsäule ist nicht das Problem. Die Diagnose bleibt Tennisarm. Und diesmal geht die Empfehlung einen Schritt weiter, nämlich in Richtung Operation. Im April 2016 liegt Anke im OP. Der Eingriff erfolgt endoskopisch, minimalinvasiv, so zumindest die Erwartung. Der Operateur arbeitet mit einer Thermosonde, kerbt den Sehnenansatz ein, führt eine sogenannte Denervierung durch, also so eine gezielte Unterbrechung von Schmerzfasern. Ein Eingriff, der Anke eben Entlastung bringen soll. Doch schon kurz nach der Operation zeigt sich, etwas ist anders. Denn die Schmerzen bleiben und dann ist da noch etwas. Eine sichtbare Veränderung an ihrem Ellenbogen. Es ist eine Delle, eine Einziehung im Gewebe. Anke spricht es an, auch mehrfach. Doch ihre Beschwerden werden nicht wirklich ernst genommen, so beschreibt sie es. Sie bekommt immer wieder zu hören, die Operation sei erfolgreich gewesen. Die Denervierung brauche Zeit, das müsse sich alles erstmal einspielen.
Kurze Erklärung dazu. Am äußeren Ellenbogen verlaufen ganz kleine Nervenfasern, die Schmerzsignale aus dem gereizten Sehnenansatz an das Gehirn weitergeben. Bei der Denervierung werden genau diese feinen Nervenverbindungen mit einer Thermosonde verödet oder unterbrochen. Man könnte sagen, es wird die Leitung durchtrennt, über die der Schmerz gemeldet wird.
Ja, aber bei Anke spielt sich nichts ein nach dieser Operation. Die Schmerzen bleiben und diese Delle am Arm auch. Erst Monate später, im Juli 2016, wird diese Veränderung dokumentiert. Zu einem Zeitpunkt, an dem Anke sie längst immer wieder beschrieben hat. Als sie schließlich erneut beim Operateur vorstellig wird, fällt ein Satz, der irritiert. Es sei relativ tief eingeschnitten worden. Der Arzt wundert sich darüber und Anke wundert sich an der Stelle über das Verhalten des Arztes, denn der macht gerade in diesem Moment den Eindruck, als wäre ihm gar nicht bewusst, dass er ja die Operation durchgeführt hatte. Die Lösung, die er vorschlägt, ist eine weitere Operation, eine Revision. Diesmal mit Muskelplastik. Das eingesunkene Gewebe soll aufgefüllt werden, der Ellbogen wieder anatomisch befriedigend aussehen, so steht es im Bericht. Im Oktober wird Anke dann erneut operiert. Diesmal wird ein Muskel verschoben, fixiert und neu positioniert. Doch was sich im Operationsbericht liest, lässt einen aufhorchen. Da steht, ein Teil der Strecksehne ist gerissen. Es besteht eine tastbare Lücke. Das Gewebe ist strukturell geschädigt. Und wieder stellt sich die Frage, wann ist denn das passiert? Nach der Operation, währenddessen oder war es bereits die Folge des ersten Eingriffs? Die Heilung bei Anke läuft auf jeden Fall zäh, und zwar sehr zäh. Sie hat weiterhin Schmerzen, der Arm funktioniert nicht mehr wie vorher, Belastung ist kaum möglich, selbst einfaches Abstützen wird zum Problem. Sie beginnt jetzt, weitere Meinungen einzuholen. In einem anderen Klinikum wird der Verlauf zusammengefasst und zwischen den Zeilen entsteht ein anderes Bild. Keine wesentliche Verbesserung nach der ersten Operation, eine neu aufgetretene sichtbare Gewebeveränderung, das ist die Delle, von der wir sprechen, schließlich eine komplette Ablösung der Strecksehnenplatte, eine Struktur, die für die Funktion des Unterarms entscheidend ist und die sich offenbar nicht mehr einfach rekonstruieren lässt. Anke sucht weitere Ärzte auf. Sie ist in einer Unfallklinik, orthopädische Spezialisten schauen sich ihren Arm an. Immer wieder neue Untersuchungen, immer wieder neue Einschätzungen. Am Ende steht erneut eine Entscheidung, noch eine Operation. Mittlerweile haben wir August 2017. Anke wird umfassender operiert jetzt. Arthroskopie, Bandplastik, Rekonstruktion der Sehnenansätze. Alles ein großer Versuch, das wiederherzustellen, was verloren gegangen ist. Ein Jahr später folgt dann noch ein weiterer Eingriff und trotzdem, der Arm wird nicht mehr der alte. Ja, und bis heute kann Anke sich nicht richtig abstützen. Die Hand ist nur eingeschränkt belastbar und ihr Alltag dadurch auch eingeschränkt. Ja, und dann landen wir an einem Punkt, wo wir so oft in unseren Fällen landen. Da steht dann die zentrale Frage im Raum. War das alles eine unglückliche Entwicklung oder ist hier aus einer behandelbaren Erkrankung erst durch Eingriffe ein bleibender Schaden entstanden, sprich, hat es hier einen Behandlungsfehler gegeben?
Ja, zumindest das eingeholte MD-Gutachten konnte sich nicht dazu durchringen, einen Behandlungsfehler festzustellen. Also da ist der Sachverständige davon ausgegangen, dass alles, was Anke zu beklagen hatte, schicksalhafter Natur gewesen ist. Wir haben etliche Verfahren, wo im Vorfeld kein Fehler festgestellt werden konnte, sich das aber im gerichtlichen Verfahren dann diametral ändert und dann vielleicht sogar mehrere, mitunter sogar grobe Behandlungsfehler festgestellt werden.
Liegt das daran, dass einfach ein anderer Gutachter eine andere Meinung und eine andere Sicht darauf hat?
Ja, natürlich.
Oder kommt das manchmal auch vor, dass da vielleicht noch Fehler gefunden werden, die vorher gar nicht entdeckt waren?
Auch das. Es werden manchmal noch zusätzliche Sachverhalte geprüft, ein anderer Blick drauf geworfen und es kommt zu anderen Feststellungen. Oder man bewertet ein dasselbe anders als der Erstgutachter.
Also beide Möglichkeiten.
Darum ist es einfach wichtig, sich nicht unbedingt davon abhalten zu lassen, wenn man ein negatives Gutachten hat, weiter vorzugehen, weil das kann sich noch ganz anders entwickeln. Also man soll es zumindest von einem Fachanwalt für Medizinrecht überprüfen lassen, welche Schritte sich dann noch anbieten. Manchmal ist es aber auch andersrum. Man hat also ein positives Gutachten, ist voller Zuversicht und geht dann in ein gerichtliches Verfahren. Dann stellt sich im Laufe des Verfahrens heraus, daran ist nicht festzuhalten und der Gerichtsgutachter vermag dann keine Fehler festzustellen. Also
zu früh freuen bringt auch noch
genau,
nichts.
Genau, also es geht in beide Richtungen. Man muss das immer sorgfältig bewerten und dann hilft einfach eine Jahre- oder jahrzehntelange Erfahrung bei der Bewertung dieser Gutachten. Auch wenn man jetzt kein Mediziner ist, hat man schon einen Blick drauf, wie belastbar ist dieses Gutachten? Wie gut ist das ausformuliert? Ist das widerspruchsfrei und so weiter und so fort? Welche Qualität hat das? Also das ist vielleicht mal so ein Appell. Ich würde die Flinte nie zu früh ins Korn werfen. Das ist ganz, ganz wichtig, allen zu sagen, die vielleicht im Vorfeld, ohne dass sie anwaltliche Hilfe hatten, Gutachten eingeholt haben und sagen, ach, da ist ja gar nichts zu machen. Ich würde es immer noch mal überprüfen lassen und schauen, gibt es da vielleicht doch Ansätze? Weil die Aufklärung zum Beispiel ist häufig kein Gegenstand dieser Begutachtung. Und da denkt dann der Mandant nicht dran, da denkt der Gutachter nicht dran, aber der Patientenanwalt schaut da schon drauf, ob vielleicht die Aufklärungsrüge erfolgreich erhoben werden kann oder ob es noch andere Ansätze gibt. Also das ist ganz, ganz wichtig, das dann trotzdem nochmal zu hinterfragen.
Ich habe den Punkt verloren, wo wir waren.
Ja.
Waren wir noch beim MD-Gutachten, was keinen Fehler festgestellt hat?
Genau. Das hat uns aber in dem Fall auch nicht abgehalten, weil wir da schon gesagt haben, so nach eigener Prüfung, dass wir da schon Ansatzpunkte sehen für ein fehlerhaftes Vorgehen. Darum haben wir auch dann Klage eingereicht. Dann gab es den üblichen Weg mit Klageerwiderung.
Replik?
Ja, guck mal, du kennst die Ausdrücke mittlerweile auch schon. Replik und daraufhin folgt die sogenannte Duplik. Und danach kommt dann ein Beweisbeschluss des Gerichts. Also das Gericht beauftragt einen Sachverständigen und stellt verschiedene Beweisfragen. Wir regen immer gerne noch an, dass der Sachverständige sich auch mit den Fragen, Problemkreisen auseinandersetzen soll, die ihm selbst auffallen, die wir nicht benannt haben oder das Gericht nicht als Frage formuliert hat, sondern manchmal entdecken Sachverständige ja noch Komplexe, die gar nicht Gegenstand vorheriger Überlegungen waren. Das regen wir immer gerne an.
Das machen die allermeisten Gerichte auch im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und auch der Obergerichte, also der Oberlandesgerichte, so eine Frage mit in den Beweisbeschluss aufzunehmen. Es gibt sogar Gerichte, die das von sich aus anregen. Beispielsweise das Landgericht Münster macht das so. Es gibt aber immer noch Gerichte, die sagen, nein, das nehmen wir nicht auf. Beispielsweise das Landgericht Traunstein.
Ich dachte, jetzt kommt schon wieder Celle, dein Hassgericht.
Auf landgerichtlicher Ebene ist das Landgericht Traunstein da schon sehr, sehr schwierig unterwegs. Und die sagen, das wäre eine Ausforschung. Dabei ist das ober- und höchstrichterlich entschieden.
Schöne Grüße.
Und ja, schöne Grüße ans Landgericht Traunstein. Also das ist eine durchaus berechtigte Frage und auch schon im Sinne der Waffengleichheit zwischen Patient und Arzt vor Gericht eine völlig zulässige Frage, die man einfach stellen muss. Weil sonst muss ja der Patient im Vorfeld alles, was von Relevanz ist, da reinbringen. Und er hat aber nicht die medizinische Kenntnis wie der Arzt, ne? Und deswegen ist so eine offene Fragestellung eigentlich völlig richtig im Arzthaftungsrecht. Aber es gibt Gerichte und dann in erster Linie das Landgericht Traunstein, ich sag's jetzt nochmal, die das als Ausforschung ansehen und Ausforschungsbeweise sind nicht zugelassen. Das ist aber keiner. Aber die lassen sich da einfach nicht überzeugen.
Du kannst es ja immer sehr spannend machen, Peter. Ich würde jetzt wirklich gerne wissen, was in diesem Sachverständigengutachten steht.
Ja, das will ich dir und unseren Zuhörern auch nicht verschweigen. Der Sachverständige, der seitens des Gerichts dann beauftragt worden ist, der sagt, das zu tiefe Einschneiden mit der Thermosonde war fehlerhaft. Die zu tiefe Inzision, nennt sich das, wird nicht durch das außergewöhnlich starke Zurückweichen der Muskulatur, sondern durch die Verletzung des Seitenbandes bewiesen, sagt der Sachverständige. Also er sagt ganz klar, hier ist ein Fehler gemacht worden. Und er sagt weiterhin, wir brauchen ja neben dem Schaden noch die Kausalität, wie wir alle mittlerweile wissen, zumindest die treuen Hörerinnen und Hörer. Und er sagt, die fortbestehenden Beschwerden sind zumindest zum Teil Folge des Behandlungsfehlers und bedingen eine fortbestehende Gebrauchsbeeinträchtigung der linken Hand. Also wir haben im Rahmen der Kausalität ein Bejahen des Sachverständigen, dass das entsprechend zusammenhängt. Und dann ging es relativ fix. Das Gericht hat das auch so gewertet als Behandlungsfehler, der zu Gesundheitseinschränkungen bei Anke geführt hat und hat einen Vergleichsvorschlag gemacht mit 45.000 Euro auf Widerruf. Oftmals wird so ein gestaffelter Widerruf gemacht, also man hat dann auf Klägerseite, wir kriegen immer die kürzere Frist, die Patientenseite, 2 Wochen Zeit zu widerrufen und die Arztseite 3 Wochen. Ne, damit die wissen, wie hat sich die Patientenseite entschieden und dürfen dann selbst nochmal abwägen, ob sie das auch annehmen oder den Vergleich widerrufen. Hier war es so, dass beide Seiten nicht widerrufen haben und tatsächlich der Vergleich über 45.000 Euro dann so bestandskräftig, wie man schön im juristischen Jargon sagt, wurde.
Also nochmal ganz klar für alle, die jetzt vielleicht auch einen Tennisarm haben, vorher in der Behandlung, dass man gegen die Symptome, gegen die Schmerzen, Cortison gegeben hat und sowas, alles im grünen Bereich, ob das jetzt die Methode war, die jetzt für sie richtig gewesen wäre oder ob man vielleicht doch alternativ, also aber all das hat mit diesem Fall nichts zu tun, da war kein Fehler, es geht
genau,
nicht um die Operation.
Das war alles einwandfrei, aber einfach ein Stück weit zu tief eingeschnitten und daraus resultierten die Probleme bei Anke.
Also seht zu, ihr Lieben, dass ihr nicht irgendwelche ewig wiederkehrenden Bewegungen mit euren Armen wiederholt. Das kann ganz schnell zum Tennisarm werden und das kann auch ganz schön ausarten, wie wir heute im Fall von Anke erfahren haben. Damit schließen wir die Akte für heute. Und hören uns sehr gerne nächste Woche wieder. Vielleicht sehen wir uns ja auch am Sonntag in der Stadthalle in Reda-Wiedenbrück. Bis dahin, bleibt gesund.
Tschüssi. Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.